HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Mit Martin Fass, dem Kunsthistoriker und Museumsdirektor, ist Barbara Henke im Studio. Der Arbeitsplatz von Martin Fass befindet sich an einem der schönsten Ausflugsziele Berlins, nämlich direkt am Wannsee, in der Villa, die sich der Maler Max Liebermann in den Jahren 1909 und 10 dort bauen ließ. Seit 2006 ist die Liebermann-Villa für die Öffentlichkeit zugänglich. Wer sie besucht, kann sich in Haus und Garten einen Eindruck davon verschaffen, wie der Maler und seine Familie in den Sommermonaten bis zu seinem Tod im Jahr 1935 lebten. Einige seiner Bilder hängen dort im ehemaligen Atelier. Es werden kleine Sonderausstellungen gezeigt und im Erdgeschoss kann sich der Gast mit Kaffee und Kuchen versorgen, um auf der Terrasse zu sitzen und den Blick zum See zu genießen. Willkommen, Martin Fass.
Herzlichen Dank.
Eine der schönsten Adressen Berlins, eines der kleinsten und feinsten Museen der Stadt. Wie würden Sie Ihren Arbeitsplatz beschreiben?
Die Liebermann-Villa ist ein Gesamtkunstwerk aus Gartenkunst, Malerei und Architektur. Das Werk eines der bedeutendsten Maler Berlins, Max Liebermann. Und es ist ein Anziehungspunkt für viele, die das Besondere suchen. Insgesamt 80.000 Besucher im Jahr kommen, um uns zu besuchen, unsere Ausstellungen zu sehen, den parkartigen Garten zu genießen und einen Tag am Wannsee zu haben.
Je schöner das Wetter, desto mehr genießt man es natürlich. Aber ich finde es auch immer toll, im Frühjahr schon zu kommen und dann wieder im Herbst, wenn man dann eben die großen Schwankungen des Lichts und der Pflanzen im Jahresverlauf sehr schön miterleben kann.
Ja, in der Tat. Und auch im Winter ist der Garten sehr interessant insofern, als man die architektonische Struktur der Beete und überhaupt der gesamten Anlage noch viel deutlicher sieht, als wenn alles mit Blumen voll berankt ist.
Also ein Haus am See, eine Villa im Grünen, das sind Traumvorstellungen. Verwirklichen kann sich sowas eigentlich nur ein richtig wohlhabender Mensch. Und im Falle Max Liebermanns muss man ja nur sagen, er war bereits in einem vermögenden Elternhaus aufgewachsen. Davon zeugt die Adresse des Berliner Hauptwohnsitzes direkt neben dem Brandenburger Tor am Pariser Platz. Aber es war dem Maler sehr, sehr wichtig zu betonen, dass er diese Villa am Wannsee allein mit seiner Händearbeit verdient habe. Ist denn das Ganze, diese Einrichtung eines großen Hauses und eines großen Gartens am Wannsee, so etwas gewesen wie die Beglaubigung seines Status als eines wichtigen, anerkannten Künstlers?
In jedem Fall kann man es als Beweis des wirtschaftlichen Erfolges Max Liebermanns als Maler sehen. Ihm war es wichtig und er hat mehrfach darauf hingewiesen, dass er diese Villa und das Grundstück mit seiner eigenen Händearbeit erschaffen hat. Das kann man, glaube ich, nur verstehen vor dem Hintergrund seiner Familiengeschichte. Er kam eben aus einer Familie von Kaufleuten und Industriellen und da war der wirtschaftliche Erfolg einfach das Kriterium, an dem eine Lebensleistung gemessen wurde.
Und das hatte die Familie von einem Künstler nicht erwartet.
Ja, in der Tat,
das hatte man von ihm nicht erwartet. Die Familie wollte.
Es war ja so, es gibt so eine Szene, die aus der Biografie Liebermanns berichtet wird, als der Vater im Sterben lag, so dachte man jedenfalls, rief er seine beiden Söhne, nämlich den Georg und den Max, zu sich ans Bett und er sprach dann den Georg an und bat ihn, den Bruder Georg, wenn er der Vater nun sterben würde, dass er sich doch bitte um den Bruder Max kümmern solle, dessen Verhältnisse ja prekär und von dem ja wohl kaum zu erwarten sei, dass er einmal wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen würde. Also diese Situation macht deutlich, welch ein familiärer Druck auch auf Max Liebermann lastete und wie von vornherein unterstellt wurde, dass das eine brotlose Angelegenheit sei, der Liebermann sich da verschrieben hatte.
1847 geboren.
Ja.
Als er 1909 dieses Vorhaben angehen kann, da waren die Grundstücke am Nordwestrand des Wannsees schon fast alle vergeben. Und es war schon die sogenannte Alsenkolonie entstanden. Also da brauchte er schon einiges Kapital, um sich da noch anzusiedeln. Und er hatte ganz genaue Vorstellungen davon, wie sein Haus aussehen sollte. Um ihn herum gab es aber schon ein Gemisch an Stilen, die bei den diversen Villen, die dort bestanden, verwendet worden waren. Davon wendet er sich ja vollkommen ab.
Ja, die Kolonialsen entsteht etwa ab 1870. Sie wurde angelegt als eine Villenkolonie für reiche Berliner Bürger, die einen standesgemäßen Sommersitz sich einrichten wollten.
Einer der Gründer war ein Bankier?
Ja, ein Bankier, der das als lukratives Investment, würde man heute sagen, wahrgenommen hat. Die Idee war aber schon, dass dort vor Ort auch die Leute dann wohnten, die sich diese Grundstücke kauften. Zwar nicht das ganze Jahr, aber den Sommer über. Und es entsprach der Mode der Zeit, aus der immer unruhiger werdenden Stadt, lauter werdenden Stadt, die ja anwuchs, der Verkehr nahm zu, raus ins Grüne zu gehen und dort sich ein Sommerhaus zu bauen. Und in der Folge entstanden ganz unterschiedliche Villenbauten, die dem historistischen Stil dieser Zeit entsprach.
Und historistisch heißt, man bedient sich in der Kiste der Architekturgeschichte. Man nimmt das, was man nett findet.
Das eine sah mehr ein bisschen gotisch aus, das andere war eine italienische Villa, das nächste war im romanischen Stil. So war es eine bunte Stilmischung. Typischerweise waren vertreten Bauten der Jahrhundertwende mit ihren voluminösen Mansarddächern. Das war so eine Art Neobarock, der in der Kaiserzeit sehr geschätzt wurde. Und den auch das Nachbarhaus zum Beispiel von Max Liebermann, die Villa des AEG-Direktors Hamsbohn, zeigt. Interessanterweise hat diese Villa derselbe Architekt entworfen, der auch dann für Liebermann tätig wurde, nämlich Paul Otto Baumgarten. Liebermann hatte aber durchaus eigene Vorstellungen. Er richtete sich nicht nach diesem damals zeitgenössischen Eklektizismus. Er orientierte sich an klassizistischen Villenbauten, wie er sie in Hamburg kennengelernt
hat. Was aber zu einer strengeren Erscheinung und zu einer schlichteren Erscheinung letztendlich führt.
Das stimmt und insofern vielleicht schon auf dem Weg in eine Richtung von modernem Klassizismus, der sich da schon abzeichnete.
Interessant ist ja auch, dass er dem Paul Otto Baumgarten, zu dem man auch sagen kann, er war ein Messel-Schüler, also ja. Alfred Messel, der in Berlin die Museumsinsel entscheidend
mitgeprägt hat. Den Liebermann auch lieber beauftragt hätte, aber Alfred Messel verstarb und so wählte er einen aus dem Büro Messel für die Realisierung seiner Baupläne.
Und dem wiederum sagte er dann, schau dir mal den Hamburger Villenstil an. Die hanseatischen Bauten. Was würden Sie sagen, was kennzeichnet nun ausgerechnet diesen hanseatischen Klassizismus, so nennen wir es ja rückblickend?
Ja.
Was hat ihn da besonders interessiert und woher kannte er es?
Liebermann kannte den hanseatischen Klassizismus durch Besuche in Hamburg. Wir wissen, dass er 1902 zu Besuch an der Elbe war und dass er dort im Hotel Louis Jakob sich einmietete. Auf Einladung seines Freundes Alfred Lichtwag, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle, war er in Hamburg und er hatte den Auftrag, für die Hamburger Kunsthalle Bilder zu malen, Bilder aus der Umgebung von Hamburg. Gemeinsam mit Alfred Lichtwag durchstreift er dann auch die wohlhabende Villengegend und lernte unterschiedliche Villen kennen und er hat sie auch gezeichnet. Villen, die eher zurückhaltend vornehm sind und eine gewisse Schlichtheit ausstrahlen, wie sie tatsächlich an die große Zeit auch der palladianischen Architektur erinnern.
Martin Faas, Sie haben ja auch in Hamburg lange gearbeitet und gewirkt. Gibt es noch solche Villenviertel insgesamt, in denen man das sehen kann?
Es gibt noch einige dieser Beispiele. Und Liebermann hat sie damals auch gezeichnet, sodass wir wirklich eine Zeichnung von der Villa Godefroy von Liebermann kennen und eine von der Villa Wesselhöft. Beide sind dort auch heute noch zu finden. Und diese beiden Zeichnungen, da bin ich ziemlich sicher, diese beiden Zeichnungen wird er seinem Architekten vorgelegt haben und gesagt haben, also bitte, ich will die Vorderseite so und die Rückseite so haben. Und so ist es bemerkenswert und auch nur so erklärbar, dass die Vorder- und die Rückseite eine unterschiedliche Anzahl an Fensterachsen hat.
Mhm.
Die vordere Seite hat nur 5 Fensterachsen, während die Rückseite 7 Fensterachsen hat, was ein Architekt natürlich nicht machen würde. Aber Baumgarten war flexibel genug, um zu sagen, wenn sich der Bauherr das nun einmal so wünscht und klare Vorstellungen hat, dann gehe ich darauf ein und er hat es so gebaut, wie Liebermann es sich wünscht.
In der Zeit entstehen ja zum Beispiel in München wahre Künstlerpaläste. Auch in München hat Liebermann ja eine Weile gewohnt und gearbeitet. Und er grenzt sich ganz bewusst ab. Da gibt es ein Zitat von ihm, das heißt, übermütig sieht's nicht aus, aber ich glaube, dass es nach mir aussieht. Liebermann legt aber großen Wert darauf, dass dieses Sommerhaus auch zum Arbeiten taugt.
Das Zitat, das Sie aus Liebermanns Mund erwähnen, lehnt er an eine Äußerung von Goethe an. Es ist eine Äußerung, die Goethe über sein eigenes Gartenhaus sagt. Sodass das natürlich ein deutlicher und klarer Verweis ist, wo Liebermann seine eigene Architektur verortet wissen will. Nämlich bei Goethe in der deutschen Klassik. Und so ist auch dieses sehr hohe Dach, was die Liebermann-Villa hat, ein Zitat des goethischen Gartenhauses in Weimar und verweist darauf, dass tatsächlich Liebermann sich nicht einordnet in der Reihe von Protzbauten, wie sie die Künstlerfürsten seiner Zeit gebaut haben, sondern viel weiter in der deutschen Klassik, der er sich zugehörig fühlte. Und ja, so ist die ganze Architektur dieses Hauses eigentlich ein ganz, ganz deutliches Statement eines bürgerlichen Künstlers, der mit klassizistischer Zurückhaltung sein Haus gestalten lässt und auch als ein Haus gestalten lässt, in dem er arbeiten kann.
Und beim Garten, diesem großen Garten, den man wohl einen Park nennen darf, da fummelt Liebermann nicht einfach vor sich hin als Laie, sondern da unterhält er sich viel, viel in Korrespondenzen mit Alfred Lichtwag, dem Leiter der Hamburger Kunsthalle, der ein Gartenspezialist war. Und der mit Gärten ein Programm verband, so verstehe ich das.
Ganz richtig. Es ist für unsere heutige Wahrnehmung natürlich ein bisschen komisch, wie es sein kann, dass sich ein Museumsdirektor auch mit Gartenarchitektur beschäftigt. Das ist heute untypisch. Für die damalige Zeit ist das aber etwas ganz Modernes und auch eine Form des künstlerischen Ausdrucks, die neu entdeckt wird. So geht Lichtwag auch ganz gezielt mit Liebermann in die Umgebung von Hamburg und zeigt ihm dort die Bauerngärten der vier Lande und auch des alten Landes und zeigt ihm so die wahre Schönheit dieser bäuerlichen Gärten, die über den Historismus der Epoche in Vergessenheit geraten ist. Und öffnet ihm dort die Augen und zeigt ihm, so sieht wahre Schönheit aus, wahre Schönheit im Gartenbereich, die eben auch noch den Wildwuchs zulässt und alles nicht unterordnet einem bestimmten klassizistischen Dekor.
Nun ist dieser Gesamtgarten zweigeteilt. Von der Straße kommend haben wir es quasi mit einem fein abgezirkelten Hausgarten zu tun. Da haben Stauden ihren Platz, da haben Beete ihren Platz. Da wächst auch Nutzgemüse, also Essbares. Da wachsen Blumen. Und hinter dem Haus ist dann das, was wir als Park bezeichnen können. Um die Anlage vom Haus hinab bis zum Wannsee zu gestalten, hat Liebermann ja Dinge aufgreifen können, die schon da waren. Unter anderem so eine Art wild wachsendes kleines Birkenwäldchen.
Ja, in der Tat. So kann man sagen, dass der Garten von Max Liebermann aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengesetzt ist. Wir haben auf der Seeseite auf der einen Seite die Heckengärten, eine Aneinanderreihung von drei verschiedenen Heckengärten. Auf der rechten Seite der von Ihnen beschriebene Birkenweg. Wir haben im vorderen Teil einen bäuerlichen Gemüse- und Staudengarten. Ja, und am Ufer dann noch ein Ensemble aus Teepavillon und Steg. Das ist für die damalige Zeit etwas sehr Modernes gewesen. Das Ungewöhnlichste ist sicherlich, diesen Bauerngarten und Staudengarten vor das Haus zu setzen, in einer so vornehmen Gegend wie der Kolonie Alsen. Wenn man dann die Straße entlang von Haus zu Haus fährt und vor jedem Haus die vornehmen Auffahrten mit ihren Rosenrabatten und ihren Alleen sieht und dann zu Liebermann kommt und den Kohl und die Kartoffeln und die Bohnen sieht und langgestreckte Beete mit blühenden Stauden, dann ist es schon ein spektakulärer Eindruck, ein sehr ungewöhnlicher Eindruck für die damalige Zeit gewesen. Es wird damit als eine programmatische Entscheidung deutlich, dass Liebermann gerade dort den Bauern- und Staudengarten plante. Die Einrichtung eines Gemüsegartens war eine ästhetisch-programmatische Entscheidung und greift diesen neu entdeckten Bauerngarten auf, der diese typische Kombination aus Stauden und Gemüse zeigte und die er in seinen Garten verpflanzt, um damit ja, tatsächlich eine neue Gestaltung von Gartenkunst dort zu schaffen.
Der HR2 Kultur-Doppelkopf mit Martin Faas, dem Museumsdirektor. Und er findet, Mozart soll vorkommen in dieser Sendung, wünscht sich aus der Zauberflöte die Arie des Sarastro. Es spielt das Orchestra Mozart, es dirigiert Claudia Abbado und die Heiligen Hallen betritt René Pape. René Pape gab den Sarastro aus der Zauberflöte. Martin Faas hat sich die Arie für den heutigen HR2 Kultur-Doppelkopf gewünscht. Eingeladen hat ihn Barbara Henke. Wir sprechen über Max Liebermanns Villa am Wannsee in Berlin. Heute ein Museum, dessen Direktor Sie sind. 1910 konnte das Haus bezogen werden. Und der Garten vor allem wurde dann immer wieder der Arbeitsraum des Malers. Dort fand er seine Motive, die unterschiedlichsten Perspektiven. Er malte vom gleichen Fleck aus, in alle Himmelsrichtungen schauend. Er ging durch den Garten, stellte seine Staffelei an unterschiedlichen Plätzen auf und malte, was er sah.
Ja, er hat über 200 Gemälde von seinem eigenen Garten geschaffen. Eine enorme Menge. Dabei ist es interessant zu sehen, dass es ein wenig dauerte, bis er seinen eigenen Garten entdeckte. Das war erst, als er nicht mehr nach Holland fahren konnte. Das war die Regel, dass Liebermann immer im Sommer nach Holland fuhr, denn dort an der Küste hat er ja die vielen Motive kennengelernt, die sein Werk über, ja, doch über zwei Jahrzehnte bestimmt hat. Sie denken vielleicht auch an die Reiter am Strand oder die badenden Knaben oder Spaziergänge am Strand. Das waren Motive, die ihn lange Zeit beschäftigt hatten und auch in der Zeit, nachdem er sein Haus gebaut hatte, fuhr er noch nach Holland, um dort an der Küste den Sommer zu verbringen und Studien zu machen und Gemälde zu malen.
Und diese Reisen wurden unmöglich?
Diese Reisen wurden unmöglich durch den Ersten Weltkrieg. Ja, in der Tat. 1914 konnte er nicht mehr durch den Ausbruch des Ersten Weltkrieges nach Holland fahren. Und von dem Zeitpunkt an verbrachte er den Sommer in seinem Haus und in seinem Garten am Wannsee. Und der Garten sollte tatsächlich dann nach und nach das wichtigste Motiv in seinem Spätwerk werden, das sicherlich zu einem der herausragenden Werkkomplexe seines gesamten Schaffens gehört. So fängt er damit an, zum Beispiel die Blumenterrasse zu malen. Das ist eines der ersten Motive. Die Blumenterrasse, die ja gekennzeichnet ist durch die umrahmten Beete mit den roten Geranien. Das ist ein Motiv, wo er gerade den Kontrast zwischen dem Rot der Geranien und dem Grün des Rasens schätzte. Und er geht dann weiter. Er malt nach und nach auch die übrigen Bereiche seines Gartens, entdeckt dann den Birkenweg und malt schließlich auch unterschiedliche Ansichten der Heckengärten. Und als ein ganz wichtiges Motiv wird er auch immer wieder den Staudengarten malen.
Ganz interessant ist ja, dass, weil Sie die Geranien ansprachen, Liebermann selbst immer entschieden hat, was angepflanzt wird. Und es heißt, er habe schon bei dem Auftrag an den Gärtner, was für die kommende Blütezeit erwünscht sei, eben immer auf den Geranien bestanden, auch auf gelben und blauen Stiefmütterchen. Und seine Frau und seine Tochter hätten das gar nicht so schön gefunden. Die hätten auch gern mal was anderes gehabt. Aber der Maler wollte sich verlassen können auf bestimmte Farbkontraste, oder?
Das Rot auf der Terrasse war gesetzt. Also es mussten diese Geranien sein. Da hatten auch die Wünsche der beiden Frauen keine Chance, realisiert zu werden. In der Entstehung des Gartens allerdings sprach er sich auch sehr stark mit Alfred Lichtwarck ab. Das ging tatsächlich bis hin zur Klärung von Fragen, welche Sorte von Hecken man pflanzen soll, wo und welche Frühblüher zu setzen wären und welche Pflanzensorten man denn wählt. Also da hat er sich in der Tat sehr eng auch abgestimmt mit Alfred Lichtwarck. Über die spätere Zeit wissen wir da nicht so gut Bescheid. Wir wissen aber, dass Max Liebermann auch regelmäßig zu Karl Förster nach Potsdam gefahren ist.
Den berühmten Staudenförster.
Den berühmten Staudenförster, der gerade für seinen Rittersporn berühmt war und wo Liebermann dann selbst bei Karl Förster das richtige Blau für seinen Staudengarten ausgesucht hat.
Hoch ambitioniert, wie er mit seinem Garten umging. Und das eben nicht nur, um dort zu schlendern, sondern auch, um dort zu arbeiten.
Um dort zu arbeiten. Gerade bei dem Blau des Rittersporns wissen wir das ganz genau, dass er auch im Hinblick auf seine Malerei in bestimmten Beeten dann auch Blau pflanzte, weil er gerade dieses Blau für seine Gemälde auch haben wollte.
Und nun sollten auch Menschen vorkommen. Es soll der Mensch auch gezeigt werden innerhalb dieser künstlerisch angelegten Natur. Und so nimmt er immer wieder seine Frau, seine Tochter oder auch seine kleine Enkelin und deren Kinderfrau wiederum mit hinein in die Bilder.
Es sind eben die Menschen, die den Garten erleben, die ihn mit ihrem persönlichen Alltag erfüllen. Ganz oft sehen wir ja auch Gärtnerinnen und Gartenhelferinnen bei der Gartenarbeit, die auch wirklich mit diesem Garten zu tun haben und Teil dieses Gartens sind. Es ist also ein Konzept von Garten, in dem der Mensch als Nutzer unmittelbar dazugehört.
Wobei seine Frau, ist überliefert, sich doch durchaus manchmal so geäußert hat, sie dürfe immer nur schlafend oder lesend, also in so einer kontemplativen Haltung mehr oder weniger da sitzen. Sie fand das gar nicht attraktiv.
Ja, das hat eher damit zu tun, dass sie auch so ungern im Modell saß. Und dann hat Liebermann einfach die Gelegenheiten, die sich ihm boten, genutzt, nämlich dann, wenn sie las oder schlief, um sie dann zu malen und zu zeichnen. In der Tat hat sie sich beschwert, dass sie da so etwas passiv immer in den Werken ihres Mannes zu sehen ist.
Es gibt ja auch nette Legenden so aus dem Familienleben. Unter anderem wird tradiert, Liebermann sei zunächst mal bei der Geburt seiner eigenen Tochter so verrückt nach dem kleinen Mädchen gewesen und später dann nochmal bei der Geburt seiner Enkelin, dass die als Kinder mit ihm quasi machen konnten, was sie wollten.
Ja, es gibt da wirklich schöne Geschichten. Auch eine, wo ein Besucher erzählt, der zu Liebermanns zu Besuch kommt und den Herrn Professor sprechen will. Und als er sich die Tür zum Wohnzimmer öffnet, entdeckt Liebermann auf allen Vieren, wie er sich von der kleinen Tochter Briefmarken auf die Glatze kleben lässt, zur großen Freude des Kindes. Das sind Familienszenen, die ihn wirklich als einen sehr liebevollen Vater und auch Großvater kennzeichnen.
Und so nimmt es nicht Wunder, dass er eben dann auch die Kinder mit in die Bilder hineinnimmt.
Ja.
In der Villa Max Liebermanns am Wannsee ist nicht ganz so viel Raum, Martin Farras, dass Sie als Museumsdirektor da eine große Retrospektive veranstalten könnten. Es sind Bilder von ihm dort und immer wieder werden auch andere Bilder geliehen. Es werden Ausstellungen in Ihrem Haus gezeigt. Aber versuchen wir mal so ein kleines bisschen einen Schnelldurchgang durch Liebermanns Werk in der Fantasie. Als er startet, ist ja das Tonangebende in der Malerei immer noch das Akademische und die Themen sind die großen Historien. Also es sollen Szenen dargestellt werden, gerne auch in sehr großen Formaten, die etwas über die Geschichte erzählen. Und Liebermann mag das nicht. Liebermann nimmt sich Menschen vor, etwa bei seinen Reisen nach Holland, die in der Natur draußen arbeiten, Bäuerinnen. Auch in Innenraumszenen kommen arbeitende Menschen vor, etwa beim Rupfen von Gänsen, beim Spinnen von Garn und Ähnliches. Und dafür bekommt er den Titel, er sei ein Maler des Hässlichen. Wie würden Sie diese Arbeiten von Liebermann beschreiben, die in der Zeit nicht akzeptiert wurden?
Ja, das stimmt. Liebermann orientiert sich damals einfach an dem, was damals in Frankreich modern ist. Das ist die Schule von Barbizon, verbunden mit dem Namen Jean-François Millet, der schon ab den 40er Jahren in dem kleinen Ort Barbizon südlich von Paris eine ganz neue Art der Landschaftsmalerei begründet, die auch in Opposition zu der bis dahin üblichen akademischen Landschaftsmalerei steht. Und das gerade in dem Punkt, dass sie sich auch den einfachen Menschen auf dem Felde und in den Dörfern, dass sie sich mit denen beschäftigt. So gibt es auch Kartoffelarbeiter, Sämänner, ganz einfache Leute aus dem normalen Volk, die Millet in seinen Bildern
festhält. Und die waren einfach nicht bildwürdig im Allgemeinen.
Die waren zu der Zeit noch nicht bildwürdig und deshalb war das eine ungeheure Erneuerung zur damaligen Zeit. Und alle, die sich damals für die Erneuerung der Malerei engagierten, sich dafür interessierten, die gingen nach Paris. Für die war Millet der große Held. Und so war es auch für Liebermann. Nach seinem Studium in Weimar geht Liebermann nach Paris und verbringt einen ganzen Sommer in Barbizon, wo er sich in der Nähe des Hauses von Millet einmietet. Und zurückgekehrt malt er Bilder, die für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich sind. Eines der ersten, und das entsteht auch noch vor seiner Zeit in Paris, ist das Gemälde der Gänserupferin, das sich heute in der Nationalgalerie Berlin befindet. Ist ein großformatiges Werk, in dem Liebermann eine Reihe von Frauen darstellt, die bei einer niederen Tätigkeit sind, nämlich beim Rupfen von Gänsen in einem dunklen, einfachen, schmutzigen Stall. Und als einziges gibt ein kleines rechteckiges Fenster im Hintergrund ein wenig Licht. Eine Szene, die damals sofort zum Skandal wurde und die tatsächlich ihm den Titel Schmutzmaler eintrug, weil er zeigte diese einfache bäuerliche Szene in einem Format, das damals tatsächlich nur großen historischen oder biblischen Ereignissen vorbehalten war und konfrontierte das bürgerliche Kunstpublikum mit dem sehr harten Alltag von Bauern. Und das wollte man nicht sehen. Das wollte man nun wirklich nicht sehen, weil in der damaligen idealistischen Wahrnehmung die Kunst für das Schöne und Gute reserviert war. Das brachte man damals nicht zusammen mit dieser Art von Motiven, sodass der Skandal vorprogrammiert war und Liebermann dann schon mit seinem ersten großen Bild zum Gespräch wurde.
Immerhin aber hatte er einen Käufer.
Er hatte einen Käufer. Es wurde ja gleich verkauft damals an einen Eisenbahnmagnaten.
Aber es sollte noch lange dauern, bevor er dann den Ruf eines Professors erhielt und zu einer gestandenen Persönlichkeit in seiner Heimatstadt Berlin wurde. Darüber gleich mehr. Nun zur Musik von Johann Sebastian Bach. Das Violin-Doppelkonzert in D-Moll, Bach-Werkeverzeichnis 1043, hat sich Martin Faas gewünscht. In dieser Aufnahme spielt Julia Fischer gemeinsam mit Alexander Sitkowitzki. Aus dem Konzert für zwei Violinen, Bach-Werkeverzeichnis 1043. Wir hörten Julia Fischer und Alexander Sitkowitzki. Der HR2-Kultur-Doppelkopf mit Martin Faas, dem Liebermann, dem Direktor nämlich der Liebermannschen Wannsee-Villa, und mit Barbara Henke. Auch wenn die Kritik von Kunstliebhabern und bestallten Kritikern in der deutschen Hauptstadt Max Liebermann lange noch mit der kalten Schulter entgegenkam und obwohl er andernorts seit Mitte der 80er Jahre durchaus Ehrungen erfährt, ab 1897 erst ist der Maler in Berlin eine Persönlichkeit von Rang. Und da mag der Kaiser auch weiterhin von Rinnsteinkunst sprechen, das tat er gerne. Zum 50. Geburtstag des Malers endlich bekommt der in der Akademieausstellung einen eigenen Raum und wird zum Professor ernannt.
Ja, und er hätte sich sehr gewünscht, dass das noch zu Lebzeiten seines Vaters passiert wäre, der leider 1894 verstarb und das nicht mehr miterleben durfte. Es gibt da Geschichten, dass der Vater immer wieder darauf hingewiesen hat, du hast jetzt eine goldene Medaille in Düsseldorf und in München und wann ist es denn auch in Berlin endlich mal soweit? Der Vater sollte es nicht mehr erleben. Für Liebermann war es ein Triumph.
Vielleicht hat ihm ja der Titel, der Professorentitel, auch den Rücken gestärkt. In diese Zeit fällt auch eine Auseinandersetzung mit dem Kaiser, über die gerne erzählt wird. Als Anekdote geht sie durch die Welt. Der Kaiser möchte das Liebermann Palais am Pariser Platz, also das Haus neben dem Brandenburger Tor, das der Vater Liebermanns erworben hatte und in dem Liebermann auch in den kalten Monaten des Jahres mit seiner Familie lebte. Der Kaiser möchte dieses Haus abreißen, damit das Brandenburger Tor so ein richtiges Entree zum Zentrum der Stadt bildet und alleine steht freisteht in dieser Situation. Und dann heißt es, es sei wieder mal ein Bote bei Liebermann gewesen und der Maler habe ihn beauftragt, dem Herrn Kaiser Folgendes auszurichten. Der Kaiser wohnt auf das Ende von der Linden und der Liebermann wohnt auf das Ende von der Linden. Und wie der Kaiser nicht auf das Ende von der Linden rausgeht, geht der Liebermann nicht auf das Ende von der Linden raus. Gut erfunden oder war er so?
So war er. Das ist der aufrechte, unabhängige Bürger, der sich auch vom Kaiser nichts vorschreiben ließ.
Und offenbar hat der Kaiser kapituliert, denn das Palais blieb stehen.
Ja, das Palais blieb stehen und, und würde auch heute noch da stehen, wenn der Krieg nicht gekommen wäre. Das ist der unbeugsame Liebermann, ja, der dann auch in vielem nicht bereit war, Kompromisse zu machen und gar nicht die Notwendigkeit von Kompromissen sah. Und das ist auch etwas, was ich an dieser Persönlichkeit Liebermanns besonders schätze. Das prägt ja auch seinen künstlerischen Weg. Er hat sich ja auch von den Skandalen am Anfang seiner künstlerischen Karriere ja nicht abbringen lassen von dem Weg, den er eingeschlagen hat, obwohl er keinen kommerziellen Erfolg mit seinen Bildern hatte, sondern er war sich bewusst, dass das der richtige Weg ist, den er eingeschlagen hat, und er hat diesen Weg kompromisslos verfolgt.
Man muss sich mal vor Augen halten, dass Liebermann ja ein Mitbegründer der Berliner Sezession war. Und Sezession hieß ja in der Zeit, das sind die Jungen, diejenigen, die anders als in den Akademien arbeiten, die ihren eigenen Weg gehen wollen und so weiter. Und dann gab es aber, als der Herr Professor dann der Präsident der Sezession war, relativ bald einen Schwenk. Und dann kamen eben andere Junge nach. Und Maler wie Max Beckmann haben sich dann beklagt, die Tonangeber in Berlin seien der Liebermann als Kopf der Sezession und die Galerie Kassierer. Die hätten das Sagen übernommen. Sie bestimmten, was akzeptiert, was gezeigt, was ausgestellt werden dürfte. Kann man sagen, Liebermann wurde dann doch als Bestalter und soignierter Professor unduldsam und war unsensibel gegenüber Neuem?
Es hat sicherlich einfach damit auch zu tun, dass die Kunstentwicklung in einer Rasanz voranschritt, dass diejenigen, die eben noch zu den Wortführern der Moderne gehörten, morgen schon zum alten Eisen gehörten. Das war eine Zeit, in der das ja immer schneller ging. Und es ist auch eine Zeit, die geprägt ist von Sezession, kann man ja sagen. Immer neue Künstlervereinigungen werden gegründet und wieder neue und nochmal neue. Und das kennzeichnet eine Situation, in der sich geradezu revolutionär neue Dinge entwickeln. Und mit dieser beschleunigten Entwicklung kann auch Liebermann nicht Schritt halten.
Obwohl ja an sich seine Devise war, die Kunst braucht den Wandel.
Das ist richtig, nur er hatte nicht den Weitblick zu sehen, dass der Expressionismus etwas qualitativ Neues ist. Das konnte er nicht sehen. Er war der Auffassung, dass seine Vorstellung von Impressionismus so weit gefasst sei, dass eigentlich jede ernstzunehmende Kunstäußerung darunter passen könne. Er erkennt wohl das Talent und auch die künstlerische Kraft der Expressionisten, das Ergebnis ihrer künstlerischen Ausdrucksformen, das kann er nicht mehr nachvollziehen, das kann er nicht teilen, da kann er nicht mitgehen. Und an dem Punkt wird er dann auch ja zum konservativen Opponenten der Jungen.
Also er hatte die Vorstellung, wenn man dem Impressionismus weiter folgt, dann hat man genügend Freiheiten?
Ja, in der Tat. Das war sicherlich seine Auffassung. Und alles, was die Jungen machten, war dann etwas unausgegoren, noch nicht reif genug, noch nicht durchgearbeitet genug, noch nicht zu Ende gebracht. So war das jedenfalls seine Auffassung. Und er konnte gerade das Skizzenhafte, Fragmentarische dieser modernen Malerei, konnte er nicht nachvollziehen. Und so kam es dann auch unweigerlich zum Konflikt, auch mit Nolde, wobei bei Nolde auch immer noch so ein anderer Unterzug mitschwingt und zu hören ist, weil Nolde ja im Grunde genommen in seinem öffentlichen Brief, in dem er Liebermann angreift, zu verstehen gibt, dass die Sezession doch eigentlich nur für den kommerziellen Erfolg Liebermanns diene.
Also, dass er sie instrumentalisiert
hat. Dass Liebermann die Sezession instrumentalisiere für den eigenen kommerziellen Erfolg. Und das ist natürlich nicht richtig. Und es klingt dabei auch an ein Antisemitismus, in dem Nolde unterstellt, dass es Liebermann wirklich nur ums Geld und nicht um die Kunst geht. Und das ist in einer Schärfe passiert, dass dann auch die Sezession sich zum Handeln gezwungen sah, sodass dann auch die Sezession, allerdings gegen den Wunsch von Liebermann Emil Nolde ausgeschlossen hat.
Mit antisemitischen Tönen hatte es Liebermann ja auch schon sehr früh in seiner Karriere zu tun, in der Münchner Zeit, als er ein großes Bild zum 12-jährigen Jesus im Tempel gemalt hatte. Da war die Kritik nicht nur an seiner Malweise, sondern die ging eben auch so weit zu sagen, der Jude Liebermann habe kein Recht, Jesus Christus so darzustellen, wie er es getan habe. Das sollte dann noch ein Weilchen dauern, aber dann kam eben wirklich die Nazizeit und dann war der Antisemitismus gesellschaftsfähig. Liebermann hat die schlimmsten Jahre nicht mehr erlebt. Er ist im Februar 1935 gestorben. Aber seine Frau Martha wurde ein Opfer dieser Zeit.
Ja, sie hat auch gesagt, ihr Mann Max Liebermann sei noch rechtzeitig genug gestorben, um nicht mehr alles das miterleben zu müssen, was danach folgte. Martha Liebermann hat das miterleben müssen. Sie hat also auch die ganzen Stufen der Entrechtung auf dem Behördenwege, der Ausgrenzung und auch der Beraubung miterleben müssen, bis hin zu dem Tag, an dem sie sich für die Deportation nach Theresienstadt fertig machen sollte. Und diese Nachricht hat sie dann zum Anlass genommen, sich mit Veronal umzubringen, um auf diese Weise diesen Weg nicht gehen zu müssen.
Es gab Freunde, die versuchen wollten, sie zu retten, was aus verschiedenen Gründen nicht gelungen ist.
Man muss sich wirklich vorstellen, sie war sehr alleine.
Und hochbetagt.
Sehr allein und hochbetagt. Die Tochter hatte 1938 noch eine Gelegenheit wahrgenommen, nach New York zu emigrieren. Martha Liebermann hätte zu dem Zeitpunkt auch mit ihrer Tochter nach New York gehen können. Sie war aber schon über 80, war eine Berlinerin durch und durch, wollte in diesem Alter ihre Heimatstadt auch nicht verlassen, ganz zu schweigen von dem ganzen Erbe, das ihr Mann ihr hinterlassen hat, das ganze Vermächtnis seines Werkes, dem sie sich verpflichtet fühlte. In dieser Situation entschied sie sich, in Deutschland zu bleiben und versuchte erst 1941 noch einen Weg herauszufinden mit Unterstützung von Freunden in der Schweiz und Schweden, aber das scheiterte am Ende, sodass sie arm, vereinsamt, ja, verlassen wirklich dann im März 1943 starb.
Mit der Nazizeit änderte sich nun auch alles in der Villa am Wannsee.
Vielleicht muss ich noch ergänzen, sie wurde auch gezwungen, das Haus am Wannsee zu verkaufen. 1940 zwang die Deutsche Reichspost sie dazu, das Haus an die Reichspost zu verkaufen. Gibt es noch einen richtigen Kaufvertrag, aber den Betrag, der wurde auf ein längst gesperrtes Konto eingezahlt, sodass auch Martha faktisch nichts davon hatte, sodass es letztlich einer Enteignung gleichkam. Und die Deutsche Reichspost nutzte dieses Haus dann von 1940 bis zum Ende des Krieges, bis es dann in ein Lazarett umgewandelt wurde.
Und da begann eigentlich der Niedergang der Anlage dieser Villa mitsamt dem Park.
Ja, in der Tat. Man muss sich vielleicht noch einmal vor Augen halten, dass in den 50er Jahren das Haus an die Tochter von Liebermann restituiert wurde. Und von der Tochter ist es dann an das Land Berlin verkauft worden, sodass es sich seit diesem Zeitpunkt im rechtmäßigen Eigentum des Landes Berlin befindet. Und so hatte eben Berlin dann das Problem, was machen wir denn nun mit dem Gebäude? Und es hat der Deutsche Unterwasserclub dann übernommen und es eine lange, lange Zeit genutzt, bis hin in die 90er Jahre. Und es gab nur ganz wenige Stimmen, die in dieser Zeit daran erinnert haben, dass das doch ein besonderes Haus ist und dass in diesem besonderen Haus doch einmal der berühmte Maler Max Liebermann gewohnt hat. Und so sollte es bis nach dem Fall der Mauer dauern, bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich über ein anderes Haus Gedanken machte, nämlich über das ehemalige Liebermann-Palais am Pariser Platz. Und in dieser Situation wurden sich einzelne Liebermann-Freunde bewusst und stellten sich die Frage, was diskutieren wir eigentlich über ein Haus, das es gar nicht mehr gibt, wenn doch draußen am Wannsee ein originales Liebermann-Haus noch existiert, das nur wieder wachgeküsst werden muss. Und das war die Initialzündung für die Gründung der Max-Liebermann-Gesellschaft 1995, die sich zum Ziel gesetzt hatte, dieses Haus einer kulturellen Nutzung zuzuführen.
Die Rekonstruktion der Villa und der beiden Gärten ist gelungen. Und die vielen, vielen Besucher zeigen, wie beliebt dieser Ort nun mittlerweile geworden ist. Seit 2006 existiert die Liebermann-Villa als ein Ausflugsziel für Kunstliebhaber, für Freunde von Gartenanlagen, für Wannsee-Liebhaber. Wenn wir zurückschauen auf die 10 Jahre, die das Museum besteht, im Übrigen ja auch Ihre 10 Jahre als Museumsdirektor, haben Sie eine Art Bilanz?
Also es war für die Gesellschaft durchaus heikel und keiner hätte vorhersehen können, was aus dem Haus wird, nachdem man es eröffnet hat. Das erste Jahr war enorm gut besucht. Es hatten alle darauf gewartet, dieses Haus endlich fertig zu sehen, diesen prächtigen Garten. Und das war auch noch in den Folgejahren so. Aber kontinuierlich mussten wir natürlich daran arbeiten, dieses Haus immer wieder neu attraktiv zu halten. Und das ist durch wichtige Ausstellungen gelungen, die sich immer wieder anderen Aspekten seiner Biografie und seines Werkes gewidmet haben. So gilt es Liebermann immer wieder neu zu entdecken und immer wieder in neuen Kontexten vorzustellen. Und dazu sind diese Ausstellungen sehr wichtig. Ich spreche immer davon, das sind Ausstellungen im Kammerformat. Ja, ja. Ausstellungen mit einer maximalen Größe von 40 Werken, die dann so gut zusammenpassen müssen, dass sie einen kleinen Teilbereich seines Oeuvres anschaulich machen können. Und da haben wir durchaus auch den Vorzug, bestimmte Aspekte seines Werkes zu zeigen, die aufgrund der Beschränkung auf 40 Werke in größeren Häusern gar nicht gezeigt werden könnte. Wenn Sie nur daran denken, die Ausstellung über Liebermanns Bild, der 12-jährige Jesus im Tempel. Geradezu eine Ausstellung in einem Kammerformat, was für dieses Haus perfekt gepasst hätte, was für ein großes Haus, aber eigentlich ein bisschen zu klein ist und in anderen Häusern möglicherweise unter den Tisch gefallen wäre. Das ist die große Stärke, die ein solches Haus hat, sich konzentriert mit kleineren, aber sehr wichtigen Themen zu beschäftigen.
Was steht da beim Herrn Direktor Martin Faas als nächstes auf der Wunschliste für die 10 Jahre, die jetzt kommen?
Ja, wir sind jetzt dabei, zusammen mit der Kunsthalle Bremen eine interessante Ausstellung zum Thema Max Liebermann, Reiten, Tennis, Polo vorzubereiten. Diese Ausstellung beginnt in der Kunsthalle Bremen ab Oktober dieses Jahres und wird im Frühjahr 2017 in die Liebermann-Villa kommen. Und es freut mich sehr, und da waren die 10 Jahre sehr wichtig, dass die Liebermann-Villa mittlerweile so in einem Netzwerk von Museen angekommen ist und sich hat etablieren können, dass wir als ein attraktiver Partner auch für größere Häuser interessant sind.
Möge das weiterhin gut gelingen. Vielen Dank, Martin Faas, für Ihren Besuch in HR2 Kultur. Und vom heutigen Doppelkopf verabschiedet sich auch Barbara Henke mit dem Stück Syrinx von Claude Debussy, gespielt von Emmanuel Pahut.